Markus 12, Vers 41 bis 44 steht unser Predigtext, das Opfer der Witwe oder wie es früher hieß, das Schärflein der Witwe. Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk in den Gotteskasten Geld einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Heller ein. Das macht zusammen 1 Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle anderen, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles, wovon sie lebt, ihre ganze Habe eingelegt. Herr, jetzt erkläre uns, was du damit meinst. Amen. In Hamburg hat ein junger Mann wieder einen Rekord aufgestellt. Er hat 51 Stunden ohne Pause Gitarre gespielt. Solche Dinge, die kann man im Radio hören. Es ging mir so in der letzten Woche beim Autofahren. Er hat sich offenbar nur dabei einen verstauchten Fuß und ganz wunde Fingerkuppen geholt. Warum macht er das? Das macht er, um in das Buch der Rekorde zu kommen. Da gibt es in England das Buch von Guinness, außergewöhnliche Rekorde. Da gibt es merkwürdige Leute. Manche, die haben den Rekord, wer in 24 Stunden am meisten Seidenwürste essen kann. Oder wer am längsten auf einem Fuß stehen kann. Merkwürdige Dinge. Nun werden Sie sagen, das ist doch nicht wichtig. Es sind andere Dinge im Leben wichtig. Gut, dann machen wir mit und sagen, was ist denn jetzt das Größte und das Schönste und das Wertvollste, was man mit seinem Leben erreichen kann. Es ist doch sicher wichtig, eine Fülle guter Werke zu erlangen. Wir wollten in einen Wettstreit miteinander eintreten, wer da wohl am meisten fertig bringt, Gutes und Liebes zu tun. Da weist Jesus uns heute Morgen auf diese trauernde Witwe und sagt, die Frau hat einen Rekord erreicht. Die steht ganz oben an der Spitze. Jetzt möchte ich, dass es Ihnen so geht wie mir, dass ich sage, ich verstehe dich nicht, Herr Jesus, was du mit dieser Geschichte mir sagen willst. Ich komme nicht mit. Diese Frau soll einen Rekord erzielt haben. Was hat sie eigentlich getan? Sie hat nichts getan für die Völkerverständigung. Sie hat nichts getan, um den Abbau der sozialen Ungerechtigkeit zu erreichen. Sicher, sie hat aus einer recht edlen Grundhaltung getan. Ich würde sie auch loben, ich würde sie nicht runtersetzen. Ich würde auch Anerkennung zollen. Aber dass du sagst, das sei mehr als alles andere, das sei höher zu bewerten als so viele andere Dinge in der Welt, das verstehe ich wirklich nicht. Die Gabe ist doch klein und es ist doch ein Bild, das wirklich aus dem Rande des Lebens gegriffen ist. Da muss man schon mit dem Vergrößerungsglas hinsehen, damit diese Frau auffällt. Aber Jesus hat davon gesprochen, weil seine Jünger das auch nicht gemerkt haben. Sie hätten das übersehen. Sie hätten nie gedacht, dass das von Bedeutung wäre, was diese Witwe getan hat. Wir alle sind heute am Sonntag sicher sehr geschafft von den Dingen der vergangenen Woche. Sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt und haben auch wichtige Verpflichtungen, in denen Sie auch als Christ gefordert sind. Und Sie wollen etwas Großes wirken im Namen Gottes, im Gehorsam für ihn. Könnte das heute Morgen nicht eine Spur für uns sein, dass unser Herr uns sagt, pass mal auf. Nicht das, was dir groß erscheint, nicht was in deiner Rechnung und in deiner Zählung bedeutsam ist. Du musst umdenken, umlernen. Mein Thema heute über dieser Predigt, Gott rechnet ganz anders. Wir müssen doch diese neue Zählordnung begreifen. Was ist denn da von Gewicht, was ist bedeutsam, damit wir uns nicht abrabbeln an Dingen, die nachher gar nicht zählen vor Gott. Natürlich geht es uns jetzt nicht um solche Rekorde, die dann bei Guinness in dem Buch seiner seltsamen Rekorde auftauchen, sondern wir wollen doch etwas Großes leisten, was in der Ewigkeit noch zählt und was vor Gott Bedeutung hat. Wir wollen etwas tun für die künftige Welt Gottes. Und er rechnet Gott ganz anders. Erstens, Jesus legt den Finger auf die kleine Gabe. Die Gabe war so lächerlich klein, dass man natürlich mit der überhaupt nichts anfangen kann. Das war auch damals so. Nicht, dass Sie glauben, damals hätte man noch viel dafür kaufen können. Das war ein Nichts, was sie eingegeben hat, und das war nicht bedeutsam. Diese Opferbecken standen im Vorhof der Frauen, nicht im Vorhof der Männer. Man wollte, dass die Frauen auch noch opfern bei aller Trennung der Anbetungsstätten. Da standen sie und wurden dreimal im Jahr geleert aus dem Talmud, wissen wir sehr genau von diesen Gotteskästen, die dort waren. Und es steht auch ausdrücklich noch da, viele Reiche legten viel ein. Wenn man so einmal dabei ist beim Opferzählen, da freut man sich mit, wenn Menschen bewegt werden, etwas zu tun für die Sache Gottes. Oder sich der Leidenden anzunehmen und dann, wenn man Geldscheine sortiert und sagt, das gibt einen ansehnlichen Betrag. Und die Finanzleute des Tempels, die waren glücklich, wenn man dann diese Kästen geöffnet hat und das alles so addiert hat. Und dann kommt hinten hinterm Komma, wenn Sie mal dabei waren beim Opferzählen, sagen, das sind noch ein paar rote Pfennige. Die fallen ja nicht ins Gewicht. Für jede Buchhaltung ist das fast eine Last. Sicher um der korrekten Buchhaltung willen werden die treu mitgeführt, aber das fällt nicht ins Gewicht. Damit kann man nichts tun. Das sind Geldbeträge, die nichts ausrichten. Das ist doch ohne Bedeutung. Das steht hinter dem Komma. Was ist denn das schon? Die Gabe ist also nicht irgendwie von uns zu verklären. Aber wir haben es uns nun so angewöhnt, wenn wir diese Geschichte hören, dass wir einen merkwürdigen Sinn hineinlegen. Sicher kommt das davon her, dass auch in der Gemeinde Jesu immer wieder ein wenig Druck ausgeübt wird. Die Leute sollten doch mehr opfern. Und dann macht man aus dieser ganzen Geschichte eine rührende Opfergeschichte. Sieh mal, die Frau, die hat alles eingelegt, was sie hatte. Und du gibst nur 5%. Da kann man einen immer so einen gemeinen Stoß unter die Gürtellinie geben, sagen, komm, 20%, ach, ist ja immer noch zu wenig. Guck, 90%, immer noch zu wenig. 98% deines Gehalts, ist immer noch zu wenig. Die Frau hat alles eingelegt und du willst so ein schäbiger Rechner sein. Komm, reiß die zusammen, schmeiß mal was Tüchtiges in die Büchse rein. Solche Geschichten gibt es in allen Religionen. Ich glaube nicht, dass Jesus das gemeint hat. Und darum habe ich Ihnen, obwohl ich viele Möglichkeiten weiß, wo Sie Ihr Geld einsetzen können, aber habe ich Ihnen vorher diese Schriftlesung aus Jesaja 1 gelesen. Gott will nicht, dass wir ihn mit Opfern kaufen. Und ich möchte auch meinen, dass es nicht so geht, dass Jesus das in dieser Geschichte angestrebt hat. Was tut denn diese Frau? Nicht eine rührende Geschichte, wo man sagt, wie viel setzt die ein? Eine Geschichte, die uns zu Tränen rührt, sondern eine Frau, die Gott lieb hat, über alles, die Gott vertraut, die sich Gott hingibt. Eine Frau, die ganz selbstverständlich so handelt, die alles, was sie hat, ihm ausliefert. Ja, sowas gibt's doch gar nicht, man muss doch auch noch für diese Welt leben. Ich glaube, wir stoßen mit dieser Geschichte ganz rasch an eine Grenze, denn das geht ja gar nicht. Wer kann denn so leben, dass er alles, was er hat, hergibt? So kann doch niemand leben. Er muss doch schließlich mal Brot noch kaufen. Er muss doch wenigstens irgendeinen Teil noch für sich zurückhalten. Kann man denn so einseitig sein? Ich bin beim zweiten Punkt. Ich meine, Jesus weist uns auf etwas Großes hin, was im Verborgenen geschieht. Das Große geschieht im Verborgenen. Wie Jesus dort am Gotteskasten saß und zuschaute, wie die Leute ihre Gaben einwarfen, das war ja am Anfang seines Passionsweges. Und jetzt handelt alles, was da im Zusammenhang in den Evangelien geschrieben wird, immer vom Leidensweg. Und Jesus nimmt diese Frau und macht nicht eine rührende Opfergeschichte. Er hat nie den Leuten das Geld abgeluchst. Sondern er hat gesagt, nehmt diese Frau zu einem Beispiel, die wird doch zum Gleichnis für das Handeln Jesu. Die Jünger haben das doch nicht begriffen. Sie haben sich immer dran gestoßen, wie Jesus nun den Weg geht zu seiner Hinrichtung. Und sie meinten, Jesus müsste etwas Leuchtendes, etwas Schönes tun. Da hat Jesus gesagt, beachte das doch, was bei dieser Frau sichtbar wurde. Sie macht nichts Großes, nichts Gewaltiges, nichts, was die Spalten der Zeitungen füllt, nichts, wo die Leute aufhorchen. Aber Gott sagt zu dieser verborgenen Hingabe ja. Und das ist jetzt das Wichtige. Wir Christen sagen ja eigentlich doch nur zu einem Opfer, dass es ein richtiges Opfer sei. Die Bezeichnung Opfer für unsere Spenden, die wir tun, so groß und schön sie sind, ist ja nicht ganz richtig. So ein Opfer hat doch eigentlich nur Jesus gemacht, wie diese Frau. Er hat doch sein ganzes Leben drangegeben und er hat sich doch zerschlagen lassen, er hat doch sich anspeien lassen, er hat sich doch verachten lassen, er hat sein Leben gegeben zum Opfer für die Menschen. Er ist doch dazwischen getreten, da wo Gottes Gericht sichtbar wurde. Er ist das Opfer. Und nun sagt Jesus etwas Merkwürdiges. Hinter diesem ganz unscheinbaren Geschehen seines Leidensweges geschieht etwas Großes. Wie diese Frau mehr getan hat, als all die Reichen dieser Welt geben, tun können. Mehr als das, was uns immer wieder so groß erscheint. Denn auf dieser Hingabe lag das Ja Gottes. Jetzt lassen Sie sich doch nicht verführen und meinen Sie, Sie könnten das Opfer Jesu nachäffen. Das können wir ja gar nicht. Darum ist das so falsch, wenn wir eine Opfergeschichte draus tun und sagen, wir schaffen es zwar nicht so ganz, aber so ein bisschen wollen wir es tun. Sondern Jesus will uns doch zeigen, das Größte, was in dieser Welt geschieht, ist seine Hingabe. Und er wollte die Jünger eigentlich aufwecken und wach machen, dass sie das begreifen in dem, was nun in den nächsten Tagen und Wochen geschieht. Achte doch darauf, das Allergrößte, was geschieht, ist dieses, dass Jesus sein Leben nimmt, alles, was er hatte, und zum Opfer darbringt für Gott. Und das Größte, was in dieser Welt überhaupt je geschehen kann, das ist geschehen. Das brauche ich nicht mehr erst holen, sondern das ist geschehen im Opfer Jesu. Jetzt hat Gott sein Ja zu Jesus gesprochen. Das Wohlgefallen Gottes liegt auf Jesus. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist jetzt so wichtig, dass wir das Opfer Jesu ernst nehmen. Das passiert ja heute genauso, dass Menschen sagen, das habe ich schon oft gehört, dass Jesus für mich gestorben ist und dass er für mich leidet, aber in ihrem praktischen Leben hat das gar keine Bedeutung. Was kann ich damit anfangen? Und das verändert die Welt doch nicht und da gibt es so viel Nöte und Leiden in der Welt. Was hat denn das für eine Bedeutung? Und Jesus erinnert immer wieder daran und sagt, das Wichtigste, das Allerwichtigste, was geschehen kann, mehr als alles andere, ist diese Hingabe, da wo Jesus sein Opfer hingibt, für die Welt. Jetzt müssen wir es noch einmal ganz klar sagen, das ganz Kleine, das in den Augen der Welt nichts gilt, ist vor Gott mehr wert als alles andere. Ich bestreite nicht, dass heute in der Welt viel Großes geschieht. Ich freue mich, wie viele Menschen edle Taten tun und wie auch im politischen Bereich und im Bereich auch doch großen, edlen, humanitären Einsätze Gewaltiges und Großes geschieht. Aber Jesus legt Wert darauf, mehr als alle anderen, mehr als Reiche, die viel geben, ist diese schlichte Witwe, die sich selbst Gott hingibt zum Opfer und die das, was sie hat, Gott darbringt und die das Ja hat über sich. Wie viel mehr ist das Ja Gottes ausgesprochen über dem großen Opfer, das Jesus gebracht hat, über diesem großen Opfer seiner Hingabe. Größeres gibt es da nicht mehr. Mein dritter Punkt, das schafft neue Möglichkeiten. Sie haben ganz recht, wenn Sie kritisch nachfragen und sagen, was hat denn das für einen Sinn, wenn diese Frau da ihre paar Pfennige opfert? Was kommt denn schon heraus? Damals in der Zeit der Studentenunruhen hat ein Vikar mal gepredigt, die Studenten hätten in einem halben Jahr mehr erreicht als die Christen in 2000 Jahren. Na, wieder so gerechnet. Was kommt denn dabei raus bei den Christen? Was ist denn der Ertrag? Mensch, wenn ihr heute Morgen zusammensitzt und betet und singt, was ist denn da? Dann lernen Christen, dass das Große im Verborgenen geschieht. Ja, auch wenn wir heute Morgen nicht die Möglichkeiten haben, das soziale Unrecht der Welt wegzunehmen. Auch wenn wir nur in einem ganz beschränkten Rahmen Verantwortung tragen. Durch dieses Opfer Jesu ist meine Hingabe geheiligt. Ich kann nicht das Opfer Jesu nachmachen. Aber im Namen Jesu ist mein Leben wertvoll. Weil Gott mich in Gnaden ansieht und weil er meine Schuld durchstreicht und weil er Wohlgefallen hat an mir, wenn die Vergebung Jesu über meinem Leben liegt und wenn ich zu Jesus gehöre, dann ist mein Tun nicht vergeblich. Das hat Jesus sehr deutlich gemacht damals, auch über diesen Tempeldienst, der in Jerusalem geschah. Er hat es wenig später klar ausgesprochen, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Auch von diesem schönen Tempel, obwohl Menschen ihre ganze Liebe hineingegeben haben und so viel, was wir in bester Absicht planen und bauen wollen, zerbricht uns zwischen den Fingern. Es ist bitter. Aber dann hat es Gott gefallen, dass er später in den schlichten Hütten und in den kleinen armen Wohnungen der ersten Christen sich neue Tempel gebaut hat, in denen er geehrt und gepriesen wurde. Jetzt auf einmal hat das einen Sinn. Was konnten die ersten Christen denn schon bringen? Aber Gott hatte Wohlgefallen daran. Es war mehr als so viel anderes. Und dann ging die Geschichte hinweg über vieles. Und doch blieben die Taten, die im Glauben getan wurden und waren bedeutsam. Ich möchte Ihnen Mut machen, in Ihrem Rahmen, in den von Gott Ihnen aufgetragenen Pflichten, nun zu merken, wo ich das für Gott einbringe. Ich kann es nie hundertprozentig tun. Doch, für Gott hundertprozentig einbringen. Meine Kraft, meine Lebenserfüllung, meine Pläne und meine Sehnsüchte und meine Wünsche hundertprozentig für ihn einbringen. Dass ich mein Leben nicht für mich haben will, sondern als ein Dienst für Gott. Darauf liegt Segen. Darum ist die Frau uns dann ein Vorbild. Auf einmal wird sie es doch, dass man Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen muss. Und dann ist das mehr, weil Gott ja dazu sagt, was hat sie denn schon gebracht? Die Pfennige, ein Pfennig war's, zwei Heller, ein Pfennig. Was war's denn? Mit solchen Hellern hat Gott seine großen Werke gebaut in dieser Welt. Sie glauben es ja kaum, aber so war es wirklich, als August Hermann Francke seine Anstalten gegründet hat. Da waren es Pfennige, die ihm zum Zeichen dienten, dass Gott jetzt beginnen will. Und es war mir schwer, als ich in den vergangenen Tagen las, wie die Gustav-Wernerschen Anstalten den Konkurs anmelden müssen. In einer Zeit, wo Millionen Kirchensteuereinnahmen da sind. Wie ist das möglich? Da gibt's doch wirklich eine andere Rechnung. Das fängt beim Geld an, aber geht bei unserer Lebenserfüllung weiter. Die Frage ist, wo sagt Gott Ja dazu? Was segnet er? Was lässt er gelingen? Jesus sagt ganz deutlich, die Beträge werden bei Gott anders gerechnet. Ein 100-Markschein kann viel weniger ausrichten als eine Gabe im Glauben gegeben, hingegeben für ihn. Die Tat eines jungen Kindes, eines 11-jährigen Kindes, im Glauben getan, kann weltverändernder wirken als das ganze Leben eines großen Mannes im politischen Raum. Wenn Gott Ja dazu sagt und es bestätigt. Da wird uns eine Tür aufgemacht. Mir ist an dieser Stelle so tröstlich immer das Wort, das in Offenbarung 3 steht, von der kleinen Kraft. Ich weiß, du hast eine kleine Kraft, wir sind schwach, aber ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Und hier wird uns gezeigt, wie wir eine offene Tür bekommen zum Wirken, um etwas Neues und Großes und Wichtiges zu leisten.
Gib dich ganz Jesus hin. Er liebt dich. Er sagt Ja zu dir. In seiner Vergebung nimmt er dich ganz an und nun darfst du dich verströmen für ihn. Jetzt wird auch das Kleine und Unscheinbare unseres Lebens brauchbar. Nur ein Wort, nur ein Becher Wasser, aber für ihn gegeben. Nicht der Becher Wasser an sich ist wertvoll. Wie viele Taten werden in unserer Welt getan und sie wecken nur Hass und Bitterkeit. Sondern wichtig ist, ob sie ihre Taten mit Jesus tun, ob das Wohlgefallen Gottes darauf liegt. Sie kommen aus einer Woche überarbeitet und voll beschäftigt. Sie sind bis an die Grenze der Belastbarkeit abgearbeitet und müde. Wenn Sie die Spur dieser Witwe erkennen, alles dort investieren, meine Lebenskraft, meine Ziele, meine Bestimmung, das, was ich plane, wo Gott Ja dazu sagt, nur wenn er segnet, hat's einen Sinn. Nur wenn er mir die Türe öffnet, dann kann ich in die Weite wirken. Es lohnt sich, sich ganz für Gott zu verströmen. Auch in allen weltlichen Verpflichtungen, in denen Sie stehen, mit Ihrem ganzen irdischen Leben, mit all Ihren Gelddingen und was Sie machen, verschreiben Sie sich Gott und geben Sie sich ihm hin, dass Sie ihm zu eigen sind. Einseitig, hundertprozentig wie diese Frau, dann kann Gott sie überreich segnen. Amen.